Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Dienstag, der 27. Januar 2026. Willkommen zur 92. Folge der Foreign Times. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi, wie geht's?
Ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ich bin hier in King's College London Lecturer, das heißt Dozent für europäische Politik und Geschichte. Und meine so Hauptbereiche sind so zur Hälfte die Politik der Diaspora und ja von Diaspora-Communities Einwanderung und die andere Hälfte die unterschiedlichen Grenzkriege und Grenzkonflikte, die in der Nachbarschaft der EU sich befinden. Wie das die Entwicklung der Europäischen Union beeinflusst.
Auch wenn unser Vorgespräch sich jetzt ausschließlich um Iran gedreht hat. Und wir uns ja schon ordentlich verquatscht haben, wollten wir uns eigentlich heute über Donald Trump unterhalten. Und Donald Trump, nicht explizit über ihn, sondern natürlich über die USA und was er mit ihnen macht. Und vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, Alex, du hattest ja die These, dass der Trump die USA in eine Situation führen könnte, wo man quasi sich gegenseitig so blockiert und die Administration von Unfähigkeit durchsetzt, ist, dass im Grunde gar nichts mehr passiert, also eine Paralysation. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, so ungefähr in dem Bereich.
So, jetzt ist ein Jahr später und ich weiß nicht, was du heute dazu sagst, dazu kommen wir gleich, aber mein Gefühl ist nicht gerade, dass der junge Mann in irgendeiner Form paralysiert wäre und so nichts mehr in der Lage ist oder auch USA als Staat nichts mehr hinkriegt. Auch wenn natürlich alles sehr lautstark ist. Ich fühle mich sehr gestresst und habe das Gefühl, jeden Tag kommen irgendwie 5 neue Sachen, die so getan werden. Wie sieht's denn aus?
Ich stehe noch zu dieser These schlicht und einfach, weil eine Gesellschaft und eine Regierung kann sich viel bewegen, ohne nach vorwärts zu kommen. Das ist für mich einfach oft der Schlüssel, um wirklich den Überblick zu behalten über diese ganze Nachrichtenflut, die man aus der USA bekommt. Natürlich, und das habe ich auch schon zu dem Zeitpunkt, einer der Gründe, warum ich glaubte, dass Trump die USA in eine Sackgasse treiben würde, wo die US-Regierung weniger handlungsfähig sein wird. Ich habe nicht gesagt, ich glaube nicht, dass er nichts machen würde und nichts versuchen würde. Nur dieser dauernde Drang, irgendwelche strategische Ziele nachzuverfolgen, ohne eine professionelle Struktur, um das stabil zu halten, zu einem Zeitpunkt, wo die staatlichen Kapazitäten der USA unterlaufen werden, dass das eine solche Ausmaß an Friktion schaffen würde, dass er zwar viel versuchen würde und viel unternehmen würde, aber wenig rauskommt. Und ich glaube, es gibt zwei gute Beispiele dafür in den letzten Wochen, die meiner Meinung nach so diese These so untermauern. Und auch die Gefahren, die daraus kommen. Das erste ist Grönland. Eigentlich drei. Ich komme zu Venezuela in einer Minute. Aber das erste ist Grönland. Das zweite ist Minnesota. Und natürlich in Grönland, wir haben das natürlich alles jetzt erlebt in den letzten paar Wochen, gab es einen riesen Radau, es gab viel Angst, es gab, ich glaube, eine legitime Reaktion von den Europäern, dass dieses fast kindliche Greifen nach Grönland, das von Trump persönlich herkommt. Es gibt nicht viele im US-System. Es gibt nicht mal viele Leute in der US-Ultrarechten, extreme Rechte, die jetzt den Trump am stärksten unterstützt. Diese MAGA, Make America Great Again, oder Groiper-Elemente, dieses Neonazi-Groiper-Elementen in der Republikanischen Partei. Auch die wenigsten da sind wirklich davon erpicht, dass sie Grönland haben müssen. Aber da war ein riesen Radau kurz nach der Entführung Präsident Maduro in Venezuela kam dieser bescheuerte Tweet von Katie Miller, die Frau von Stephen Miller. Grönland ist uns unsere. Es gab eine riesen Pressereaktion. Im Aufbau zu Wirtschaftskonferenz in Davos gab es große Angst in Europa über Grönland. Viele sprachen von dem Zusammenbruch der Transatlantischen Allianz. Und ich glaube, es war gut, dass das ernst genommen wurde. Ich glaube, es ist gut, dass die Europäer sich jetzt genau diese Situation geschaut hat. Das hat viele bestärkt in Europa, die eine unabhängige strategische Rolle für Europa angeschaut haben. Es gab dieses Gefühl von Krise. Die Dänen und andere Europäer, gerade die Franzosen, haben zu Recht Truppen und Schiffe und Flugzeuge nach Grönland geschickt, um abzusichern, dass die USA nichts Dummes da versuchen. Und was ist daraus geworden? Bis jetzt nichts.
Naja. Ne?
Null. Es ist viel Wirbel und viel Friktion und es ist vieles daraus entstanden, aber hat Trump die US-Regierung daraus handlungsfähiger gemacht? Ist irgendein strategisches Ziel von Trump da erreicht worden? Es ist viel aus dieser Krise entstanden und er hat sich rausentwickelt. Es wird ein jahrelang, jahrzehntelang diese Friktion oder diese Probleme zwischen der USA und Europa bestanden. Es hat Konsequenzen. Aber ob es die Handlungsfähigkeit der US-Regierung demonstriert hat, das habe ich meine Fragen. Zweiter Beispiel ist Minnesota. haben wir jetzt erlebt in den letzten paar Tagen. Riesenkrise. Ich glaube, da baut sich ein unheimlicher Druck auf. Und das war auch abzusehen, schon im letzten Jahr, als wir gesprochen haben, dass Trump versuchen würde, und das war auch eine der Risiken, die ich gesehen habe, auch oft davon gesprochen habe bei diesen letzten Podcasts, dass Trump versuchen wird, oder Leute um Trump herum, gerade Stephen Miller, der eine sehr, sehr wichtige Person hat. Wie gesagt, er ist die Figur, die diese Grönland-Sache mit angefacht hat, aber er ist auch eine zentrale Figur in diesem autoritären Schwung, diese autoritäre Elemente der Trump-Regierung, der versucht, durch den Aufbau eines internen paramilitären Struktur, die es schon gab vor Trump, aber bei ICE, das ist diese Einwanderungspolizei, oder CBP, die Grenzbehörde, die aufzubauen, die extremsten, radikalsten Kräfte zu rekrutieren, die werden nur in 40 Tagen oder 47 Tage ausgebildet und da werden Waffenleuten gestellt, die von keiner anderen US-Sicherheitsbehörde aufgebaut würde. Das hat einen riesen Wirbel geschafft, das ist eine destabilisierende Wirkung. Das wird sehr viele, obwohl jetzt in den letzten paar Tagen Trump sich zurückgezogen hat und Bovino zurückgezogen hat, das ist einer der höheren Leute in der Grenzbehörde, einer der radikalsten Leute, Greg Bovino, die diese Truppen in Minneapolis reingeschickt hat, diesen Chaos geschafft, zwei Menschen getötet hat. Aber am Ende ist das ein Zeichen, dass die US-Regierung unter Trump handlungsfähiger wird oder schafft das so viel Chaos und Friktion innerhalb der US-Gesellschaft, dass das durchaus Konsequenzen hat? Ja, ich glaube, das ist eher ein Zeichen, wenn man gerade diesen massiven Protest, das es entfacht hat. Das ist vielleicht ein Punkt, wo wir später dran kommen. Einer der interessantesten Aspekte dieses Protests ist, dass Trump und Miller, glaube ich, und Bovino und die anderen Figuren, die das angetrieben haben, das haben sie nicht mal erwartet, diesen Protest. Die US-Regierung, Trump, ich glaube, hat nicht diese robuste Haltung der Europäer bei Grönland erwartet. Es kommen sehr viele Konsequenzen heraus, es kommen viele Nachrichten, das ändert die Dynamik heraus. Macht es aber die USA handlungsfähiger? Oder treibt es die USA in eine Sackgasse hinein, wo es durch diese dauernde Friktionen, diese ganz dauernde Schwierigkeiten, diese dauernde, auch diese Hyperaktivität des Staates unter Trump in eine Sackgasse hinein, wo es schlicht und einfach sich durch diesen Verschleiß, durch diese internen Konflikte, durch die Friktionen, durch diese Destabilisierung die USA langsam in eine Situation bracht, wo viel passiert, aber wenig für ihn vorankommt. Ich sage nicht, dass es keine Konsequenzen gibt. Natürlich glaube ich, dass es große Konsequenzen haben wird. Es hat eine destabilisierende Wirkung auf die US-Gesellschaft, die durchaus, ich glaube, eventuell zu reparieren ist. Ich frage mich, wenn die Demokraten die Midterms gewinnen, wenn Trump nicht versucht, was er durchaus versuchen könnte, nicht versucht, den Kongress danach zu stürmen, obwohl es gibt durchaus Wege, das zu verhindern oder sicherzugehen, dass der das überhaupt nicht versucht, aber das muss mindestens vor Augen gehalten wird, dass über 2-3 Jahren und dann 4 Jahren eine Nachfolgeregelung, vieles kann hier repariert werden. Aber ja, ich glaube, das ist für mich kein Zeichen einer langfristig handlungsfähigen Regierung. Es hat sehr negative Konsequenzen für Europa, sehr negative Konsequenzen für die Weltwirtschaft, sehr, sehr negative Konsequenzen für Kanadier und Mexikaner und Venezolaner und die Menschen in der Karibik. Da muss die Europäer auch ihre Sicherheitsarchitektur neu aufbauen, weil wir als Europäer viele Territorien da haben im karibischen Raum. Aber handlungsunfähig heißt nicht, dass es keine andere Konsequenzen gibt. Und diese dauernden Nachrichten und diese dauernde so Versuche, Macht zu zeigen, sind meiner Meinung nach oft auch ein Zeichen von Schwäche von der US-Seite. Aber was ich nicht sage, ist, dass es keine Konsequenzen gibt. Wenn es aber um die Handlungsfähigkeit des US-Staates langfristig gesehen, glaube ich immer noch, dass es wir durchaus, wenn nicht hoffentlich, ich meine, ich hoffe, dass die Demokraten oder andere Anti-Trump-Republikaner in diesen Kongresswahlen gewinnen, da kann vielleicht den Steuer langsam rumgerissen werden. Aber wenn es so weitergeht, ja, steuert die USA eine Handlungsfähigkeit hinein, weil es so viel Chaos und Friktionen und Konflikt innerhalb der USA, auch gewalttätiger Konflikt, sich da langsam aufstaut und aufbaut und so viele Probleme in der internationalen Wirtschaft wegen Zöllen und Probleme mit den Alliierten sich damit aufbauen, dass die USA weniger und weniger dazu fähig ist, seine Macht auf so eine Art und Weise auszuüben, dass es daraus irgendwelche langfristige Resultaten im Sinne der US-Regierung rauskommen.
Jetzt könnte man ja durchaus argumentieren, also wenn man zum Beispiel Grönland nimmt, die USA jetzt dann tatsächlich, wie Mark Rutte das angeblich verhandelt haben soll, also man weiß ja noch nichts Genaues, dann ihre Militärbasis quasi als staatliches Gebiet betrachten dürfen, was bisher ja wohl nicht der Fall ist, dann hätten sie ja schon ein Stück Handlungsspielraum gewonnen für die Zukunft. Also da kann man vielleicht sagen, der Trump ist nicht fähig, das irgendwie zu nutzen oder zu blöd dafür. Aber wenn man es denn dann nutzen wollte und ein bisschen clever ist, dann könnte man, also dann hätte man da Handlungsfähigkeit gewonnen. Bei Minnesota könnte man natürlich auch fragen, ging das jetzt drum, dass der Walz die Nationalgarde zieht und also die Nationalgarde von Minnesota und Trump sie dann föderalisieren kann, weil das war ja immer so eine These dessen, was da so passieren soll, dann hätte er auch Handlungsspielraum gewonnen. Auch bei Venezuela würde ich jetzt auf den ersten Blick zum Beispiel sagen, also da hat er definitiv Handlungsspielraum gewonnen, solange die machen, was er sagt. Also da wäre ich jetzt noch nicht so überzeugt davon, dass da eine Lähmung drin ist.
Naja, aber wo sind hier die langfristigen Perspektiven? Fangen wir mit Grönland an. Was die USA mit Pituffik gekriegt hätten oder eine andere Basis hätten sie sowieso kriegen können. Ohne diesen ganzen Radar und Radar. Was haben die am Ende? Am Ende wollte er die gesamte Insel. Und ich glaube nicht, dass da irgendwann eine tiefgreifende strategische Logik dahinter hin. Am Ende hat er sich aber auf der anderen Seite massiv verschätzt, weil die Europäer einfach robust reagiert haben. Wo ist hier das Verhandlungsdokument für Grönland? Ich meine, die Dänen und die Grönländer haben selber gesagt, ja, wir waren damit einverstanden, was auch immer Rutte verhandelt hat. Rutte kommt raus und sagt, er hat keine Commitments gegeben. Und Trump sagt plötzlich, oh Gott, ich habe gewonnen. Und wo sind hier die Verhandlungsergebnisse? Okay, vielleicht könnt ihr Amerikaner eventuell einen Deal für Pituffik kriegen, die Briten in Akrotiri. Aber ich meine, nur weil die Briten so ein paar Sonderrechte für Akrotiri haben, heißt nicht, dass sie Zypern kontrollieren. Und ich glaube, wir haben jetzt auch eine Situation, wo, okay, auch wenn die Amerikaner plötzlich die US-Flagge über Pituffik hitzen können, sagen, wow, und diese Areal von 18 Quadratkilometer, nee, ist weniger, so 10 Quadratkilometer, ist jetzt US-Territorium. Was für eine Handlungsspielung gibt es, wenn es plötzlich mehrere hundert europäische oder tausend europäische Truppen auf Grönland hat? Wo ist jetzt dieser langfristige Nutzen aus dieser Entwicklung, was die nicht sonst gekriegt hätten, ohne diesen ganzen Chaos und Radau? Nehmen wir Minnesota. Es gab mehrere Thesen für Minnesota. These Nummer eins ist, dass Schiffe einfach so viele Einwanderer wie möglich deportieren wollten. Das heißt, wenn man die Zahlen sieht, das ist tragisch für diese einzelnen Einwanderer, Migranten oder Flüchtlinge oder undokumentierte Leute. Aber das ist schlicht und einfach das kratzt nicht mal die Oberfläche von der Mengen von Einwanderern und undokumentierten Leute und Flüchtlingen, die es in den USA gibt. Es ist so eine Art russisches Roulette, die einfach Leute erwischt, die nicht den Glück haben, im falschen Ort zum falschen Zeit zu haben. Das ist eine Riesentragik. Und das entfacht schon diese Art von Resistance, diese Art von Widerstand. Aber langfristig wird das die USA nicht weiter machen, wenn die nicht wirklich dazu willens sind, wirklich etwas viel Größeres wie einen Bürgerkrieg zu riskieren. These Nummer zwei war, die wollten eine gewaltige Reaktion wie 2020, diese destabilisierende Atmosphäre von 2020 mit Black Lives Matter und diese Art von Polarisierung zu entfachen, die größere Unterstützung für Trump bringen könnte, als jemand, der Recht und Ordnung wieder schaffen könnte. Daraus dann entstand eine massive Fehleinschätzung der lokalen Bevölkerung, nicht nur in Minneapolis, aber drumherum in Minnesota. Auch der konservativste Mensch in Minnesota ist liberaler als ein liberaler Texaner. Was ich faszinierend bei dieser Geschichte fand, ist, wie wenig anscheinend viele Leute um Trump herum, wie auch Stephen Miller, die sind diese großen amerikanischen Nationalisten, die nicht mal die eigene Gesellschaft verstehen. Und nicht mal mit der eigenen Partei innerhalb von Minnesota kommunizieren. Es sind viele konservative Leute in Minnesota, sie sind jetzt gerade aus der republikanischen Partei ausgetreten und wollen irgendeine eigene Bewegung gründen. Das ist ganz interessant, da würde ich ein Auge drauf halten. Das ist ja fehlgelaufen, weil es ist zu einem Solidarisierungseffekt gekommen in Minneapolis, nicht nur in Minnesota zu isolieren war, aber mehr und mehr zu betrachten ist und über anderen Teilen des Landes wie in Indiana, was eigentlich ein konservativer Staat ist oder Illinois und Wisconsin sowas. Die dritte These ist, dass die Insurrection Act machen wollten. Die wollten eine, nicht nur Krawall in den Straßen, die wollten eine Konfrontation zwischen der regionale oder Stadtebene, zwischen der lokalen Polizei. Die haben die lokale Polizei auch gedrangsaliert in Minneapolis. Und die Nationalgarde und irgendwie sagen würden, oh, das ist wie kurz vor dem ersten amerikanischen Bürgerkrieg und wir müssen jetzt den Insurrection aufrufen und wir müssen die gesamte Region unter Kontrolle nehmen und einen Präzedenzfall schaffen. Nichts davon ist entstanden. Die haben einfach einen riesen Wespennest an Widerstand aufgebaut, sind zwei Menschen gestorben. Es gab Solidarisierungseffekte auch bei Konservative, auch wie Rand Paul und andere Republikaner. Und plötzlich steht die Trump-Regierung auch noch geschwächter, als es war davor. Man darf auch nicht vergessen, dass im Haus der Repräsentanten, die eigentlich de facto Kontrolle über den Haus der Repräsentanten verloren haben. Das darf man auch nicht vergessen. Das war über den letzten Wochen wegen den Epstein-Akten und so weiter und so fort, mehr und mehr Abgeordnete, auch gewisse Senatoren im Senat, weniger und weniger liberal Trump gegenüber sind. Es sind mehrere, ich meine, die können keine Mehrheiten mehr im Kongress organisieren. Das ist doch dieser Endpunkt. Ja, es ist sehr aggressive Haltung, es ist sehr destabilisierend. Das sind Konsequenzen, das sind sehr, sehr negative Konsequenzen, daraus kommen. Ist das eine starke, handlungsfähige Regierung, die versuchen immer wieder mit diesen Machtdemonstrationen Dominanzeffekte auszuüben und schaffen damit so viel Friktion und so viel unerwartete Konsequenzen, die eigentlich für jede andere Person, wenn man Minnesota kennt, wenn man die Lakes-Region kennt, das sind sehr, sehr nette Leute. They really are nice. Das ist eine Region, wo viele, viele Einwanderer und Flüchtlinge seit 19 Jahren dort reingekommen sind und einfach sehr gut integriert worden sind. Ich meine, auch diese Somalis, die super rassistisch behandelt werden, was das Land ist, werden da in Minnesota mit einem Achselzucken gesehen. Die waren nicht die Leute, die Krawall gemacht haben bei den George Floyd Riots übrigens. Das waren nicht Somalis, das waren andere Afroamerikaner und andere linke Amerikaner. Und das heißt, die scheinen die eigene Gesellschaft nicht verstehen zu können. Wenn man zu Venezuela kommt, da gebe ich dir zu, das ist vielleicht der Handlungsraum und auch die Angriffe auf Iran. Die Handlungen, die am ehesten einen Effekt ausgeübt haben. Ist das aber ein langfristiges strategisches Effekt? Ne? Nehmen wir die Angriffe auf das iranische Regime. Da würde ich sagen, da hat die USA am ehesten Handlungsfähigkeit gezeigt gegenüber dem Krieg gegen die IRGC, diese Unterstützung Israels bei Hezbollah. Das ist, wo ich am ehesten sagen würde, dass du recht hast. Da haben sie durchaus Machtfülle gehabt. Was mich interessieren würde, ist, wer genau hat diese Entscheidungsschritte gesteuert? Bei Marco Rubio vielleicht? Jemand innerhalb dieser Regierungsstruktur? Und das da nehme ich durchaus Rubio und mehrere andere als Kandidaten. Tom Barrack, dieser US-Potentat, Botschafter in Istanbul, ist da durchaus ein strategische Sicht der Dinge hat für Syrien und Libanon und sowas. Es gibt durchaus Akteure, und da gebe ich dir recht, die durchaus fähig sind, da strategisch zu handeln und dort auch Handlungsfähigkeit gezeigt haben. Wo hat die USA am ehesten Handlungsfähigkeit gezeigt? Bei Venezuela. Gibt dir auch recht. Aber das ist für mich die interessante Frage. Wer hat das vorangetrieben? Und ich glaube, das war eben auch Rubio. Und ich denke durchaus, das ist das Interessante an einem personalistischen System. Dort, wo ich Ausnahmen an meiner Hypothese sehe, sind Orte, wo vielleicht Trump am wenigsten aktiv die Entscheidungsfolgen entschieden hat. Da ich glaube, innerhalb eines solchen personalistisches Regime, wie man das so das bei Trump beschreibt, entstehen gewisse Handlungsräume für Menschen, die aus diesem Chaos, wenn sie ganz spezifische Ziele haben, durchaus viel schaffen können. Aber wieder mal, wo ich zurückkomme zu dieser Haupthypothese der Handlungsunfähigkeit, was für mich offen steht bei Iran, wie auch Venezuela ist, schafft das aber die Outcomes, schafft das die Entwicklungen, die langfristig im Interesse der strategischen Interesse der USA sind. Das Regime ist ja immer noch da in Venezuela. Dieses Regime ist sehr daran geübt, hohen Druck auf sich aufzunehmen, abzuwarten und warten, bis die USA oder andere Gegner nicht mehr können oder nicht mehr interessiert sind, und dann sind sie immer noch da. Ich meine, ob die wirklich effektiv gehandelt haben bei Venezuela, müssen wir noch sehen. Ne? Und ich bin sehr, sehr nervös wegen Rubios Zielen gegenüber Kuba, weil das die gesamte Karibik destabilisieren könnte. Und auch für uns Europäer, es gibt 3 Millionen europäische Staatsbürger in der westlichen Hemisphäre, viele in der Karibik, auch uns Europäer direkt hinkriegen. Selbes beim Iran. Ich meine, ich bin sehr anti-Khamenei und gegen die Revolutionsgarde. Aber wird der Kurs, dass die US jetzt führt, wird das zu einem langfristigen Punkt bringen, wo das die US-strategische Interessen genau so hinkriegen wird, wie jemand wie Rubio sie formuliert? Das steht noch offen. Und deswegen, ja, ich glaube, du hast recht bei gewissen Situationen, aber dann interessiert mich genau, das ist vielleicht ein Zeichen eines sehr zerbrochenen Regimes- und Regierungsstruktur, wo einfach einzelne Individuen plötzlich eine Macht haben, Sachen in eine Richtung zu stoßen, die in eine formellere und organisierte und disziplinierte Regierung nicht möglich wären. Das ist nicht notwendigerweise ein gutes Zeichen für die Entwicklung des amerikanischen Staates.
Ich würde es ja noch so wahrnehmen, dass Trump durchaus versucht, Grenzen dessen, was er tun kann, auszuweiten. Also er testet sie quasi und dadurch kommt er weiter als vorherigere Präsidenten von der Machtakkumulation her. Ich glaube, das zeigt Venezuela, das zeigt aber auch Grönland, weil da gab es im Grunde aus den USA selbst heraus fast keinen Widerstand. Da kann der Röttgen noch so lange rumlaufen und uns erzählen, dass die Mitglieder des Repräsentantenhauses, die er da getroffen hat, dass die das überhaupt nicht sehen, dass die USA das brauchen. Ich habe jetzt aber auch keinen großen Widerstand in den USA da gesehen. Also das würde schon bedeuten, dass er außenpolitisch Handlungsspielräume ausweitet, zumal es gibt zwar dann seitens der EU den Widerstand, aber er bekommt halt dann doch ein Stückchen von dem, was er will. Und wenn es auch nur ein kleines ist.
Aber was hat er bekommen? Was hat er bekommen? Was haben
die
jetzt?
Wenn die Basen dann tatsächlich als US-Territorium gelten, kann er da anfangen, da nach Rohstoffen zu graben und Sonstiges. Aber, und Territorium kannst du auch immer ausweiten.
Aber wie denn? Ich sehe ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Administration Trump hat weder dass die Disziplin, die einzige Figur, die wirklich, glaube ich, strategisches Denken wirklich in sich ausdrückt, ist Rubio. Grönland hat nichts mit Rubios Agenda zu tun. Iran, Venezuela und Kuba haben sehr viel mit Rubios Agenda zu tun. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, diese Grönland-Sache ist ein Riesen, vielleicht das wird als Boomerang mich gegenüber in ein paar Jahren, aber das ist für mich ein Red Herring, eine Ente. Ich meine, das wird so nachgejagt. Es gab kein Papier aus diesem Meeting von Rutte. Plötzlich ist massiv US-Interesse ist über Nacht abgeflaut, weil das sehr, sehr persönlich von Trump ausging. Und ja, ich meine, die können dann eine Fahne über Petufek hochhieven, aber die Dänen und Grönländer haben null Zusagen gemacht. Da ist nichts rausgekommen.
Ja gut, der Prozess ist ja noch am Laufen, ne? Das sollte man vielleicht dazu sagen. Also aber, das ist ja jetzt noch nicht abgeschlossen, das Thema.
Wann fangen die Verhandlungen an? Da gibt es nicht mal ein Datum.
Also wir wissen, dass Trump sowas nicht vergisst. Also soweit sollten wir uns schon einig sein.
Ja, aber ich meine, das ist wie Zelensky. Erinnerst du dich mit Zelensky? Es kommt jede paar Wochen wieder, da gibt es einen riesen Radatz und dann geht es wieder weg. Aber wo haben die USA wirklich eher systematisches Handeln gezeigt? Nee,
systematisch überhaupt nicht. Also ich glaube, das einzige systematische Handeln, das sich der US-Administration unterstellen würde, Und das ist, da hast du gerade schon einen Namen genannt, Tom Barrack, das unter sehr starkem Lobbying der Saudis vor allen Dingen.
Aus europäischer Sicht eine sehr positive Entwicklung.
Wollte es jetzt noch gar nicht gewertet haben, aber da haben sie tatsächlich gezeigt, dass da eine Idee für Nahost zumindest da ist. Ja, also explizit für Syrien, dass man dem Land auch auf die Sprünge helfen will und dass da eine positive Entwicklung möglich ist, wenn die Syrer natürlich ihren eigenen Scheiß auch geregelt kriegen. Ne? Also das, da würde ich zustimmen. Das ist aber, glaube ich, also das ist im Grunde basierend auf den Saudis und auf Tom Barrack und dann in der Folge erst für Trump.
Und das ist diese Schwäche dieses Modells. Ich glaube, eines, was wir lernen, ist, man sieht diese Dominanzversuche, diese Machtexpressionen, diese kurze Bursts. Und dort, wo es kein Personal gibt, es gibt keine Figur. Der einzige Grönlandzar sozusagen, die sie rausgeholt haben, um irgendwelche Lösung, ist der Gouverneur von Louisiana. Das ist nicht ernsthaft. Diese ganze Grönland-Sache ist einfach nicht serious. Es ist nicht ernsthaft. Das ist einfach eine emotionale Aufwallung von Trump und das ist so einfach gehandelt worden. Das ist kein Zeichen einer langfristig handlungsfähigen Regierung. Wo ich wirklich manchmal einfach den Geduld verliere, ist diese Idee, dass es Trump da eine neue Weltordnung schaffen wird. Er wird in gewissen Bereichen
ja eher umgekehrt, ne? Also wegen Trump wird es eine neue Weltordnung geben, weil er sie quasi zulässt und die anderen werden sie gestalten, also die er dann lässt.
Genau, das ist aber gerade mein Punkt. Was ist denn Handlungsfähigkeit hier? Es ist der Unterschied zwischen Taktik und Strategie. Man kann ja taktisch gewisse Sachen beeinflussen und sehr auf sehr beeindruckende Art die amerikanische Macht auszuführen. Wo gibt es sowas wie eine Strategie? Und da sieht man, wie in dieser Trump-Regierung es so viel von Individuen abhängt. Es ist faktisch fast ein Seminar oder ein Modul, ein Kurs, ein Universitätskurs, warum die USA vor Trump-Institutionen hatte. Warum gibt es sowas wie ein langfristiges Institut? Die sind vielleicht weniger fähig, wirklich wilde Sachen zu machen oder diese plötzliche Moves zu machen, Bewegungen zu machen. Sie sind nicht fähig, sich so plötzlich bewegen. Aber es gibt einen administrativen Staat mit starken Institutionen, um über mehrere Präsidenten, über mehrere Jahre und Jahrzehnten eine gewisse strategische Ausrichtung weiter aufrechtzuerhalten. Man stell dir mal vor, ich hoffe, dass das nicht passiert, ne? Aber stell dir mal vor, Tom Barrack ist ein kompetenter Typ, er kennt die Region, er kennt die Leute, er hat eine sehr guten Verbindung aufgebaut zu mehrere sehr unterschiedliche Figuren, zu den Saudis, zu Ahmed al-Sharada, Emais Jolani, der Präsident jetzt von der Übergangsregierung in Syrien, er kennt die ganzen Leute in den Gewüst von libanesischen Interessensgruppen, er kommt gut aus mit der israelischen Regierung, er kann da wirklich auf fast bismarckische Art unterschiedlichen Figuren. Stell dir mal vor, Tom Barrack sagt etwas und Trump sagt, nee, du bist ein Wahnsinn, und er wird dann plötzlich von jemand wie Laura Loomer ersetzt. So eine wahnsinnige Podcasterin. Ja, stell mir das vor.
Also ich stehe auch zur Verfügung, ne?
Ja, genau. Oder um Stephen Miller loszuwerden, weil er so eine katastrophale Wirkung hat auf der US und die Politik, schicken sie ihn nach Istanbul, um ihn loszuwerden. Dann bricht das alles auseinander. Nur das ist alles abhängig von einem, das war schon schlimm genug vor Trump, als es diese Figuren wie Brett McGurk gab oder andere Figuren.
Also vielleicht mal ganz kurz, McGurks Versagen zieht sich quasi von Irak bis Syrien durch. Also das ist wirklich eine der konstantesten Figuren.
Die deutsche Diplomaten und deutsche politische Kommentatoren und geopolitische Analysten sind immer so selbstkritisch, aber Deutschland hat nie ein Diplomat mit dem Skillset von Brett McGurk erschaffen. Ich gebe dir zu, wo in so einer personalistischen Strukturen, wo fast per Zufall oder per Trump mag jemand und es geht gut, es gibt unterschiedliche Figuren. Es gibt zum Beispiel die Sudan-Diplomatie der USA. Da ist nichts alles schlimm. Da gibt es gewisse Figuren. Es ist skurril, wie er damit umgibt. Aber beim Krieg in Kongo gibt es mehrere Figuren aus der US-Geschäftswelt und Diplomaten, die per Zufall ein bisschen magermäßig waren, wo Trump-mäßig. Es ist aber so abhängig von einzelnen Figuren. Wenn man eine Figur austauscht, ist das nicht aufrechtzuerhalten. Das ist für mich nicht ein Zeichen einer stabilen oder langfristig strategisch, eine stark strategische Handlung der USA. Es kommt immer zurück auf diese innenpolitische Friktion. Es ist für mich aus dieser Sache mit Venezuela. Es ist meiner Meinung nach, und das, wenn man den Reporting von New Yorker und New York Times und anderen Outlets mit Leuten spricht, es ist klar, dass Rubio viel weiter gehen wollte gegenüber Venezuela. Aber er wusste auch, er hat so einen moralischen Kompromiss gemacht, um diese Rolle zu finden innerhalb des Trump-Systems. Er wusste, dass man das nur so weit treiben könnte. Deswegen ist es sehr interessant, ist hier zu sehen, was da in der Karibik weiterentwickelt. Ich glaube, Rubio wird sich damit nicht abfinden. Er will mehr in Venezuela und er will mehr gegenüber Kuba. Wenn es eine Sache gibt in Rubios Karriere, wo trotz seiner ganzen Wendungen in den letzten 20 Jahren konstant geblieben ist dieses Hoffen, dass es zu Kuba zu einer Veränderung kommt. Ich glaube, er sieht Venezuela in der Hinsicht nur als Mittel zum Zweck. Und Okay, aber wieder mal, ist das ein Zeichen einer US-Regierung, die eine langfristige Strategie aufbaut, die US-Macht ausweiten wird? Oder ist es eine Regierung, die dies und das macht, zu Instabilität führt und auch die Interessen der USA damit?
Lass uns das mal vielleicht von hinten aufzäumen, das Pferd. Man kann ja US-Präsidenten gerade in ihrer zweiten Amtszeit und vorausgesetzt, alles geht halbwegs nach Playbook, sprich die Gesetze bleiben in Kraft, die dazu führen, dass ein Präsident nur zweimal drankommt. Also der Trump, der ist jetzt noch 3 Jahre da. Gehen wir mal davon aus, es geht jetzt so 3 Jahre so weiter wie das letzte Jahr. Danach sind wir alle völlig fertig. Und dann kommt halt so eine Type dran wie der da Newsom aus Kalifornien. Der auch keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, aber zumindest schön reden kann, halbwegs gut aussieht und sicherlich auch den einen oder anderen guten Berater mitbringt. So, und der setzt sich dann nach Trump dahin und guckt mal, welche Mittel er so zur Verfügung hat und wird dann feststellen, naja, okay, also als Präsident, also der Präsident selber, hat jetzt nach diesen 4 Jahren mehr Mittel zur Verfügung als vorher, weil Trump samt Supreme Court die Mittel quasi ausgeweitet haben. Und ab da würde ich ja sagen, okay, dann haben wir vielleicht in den USA 4 verlorene Jahre. Aber der Typ, der dann danach kommt, ja, wenn er quasi der gute König ist, wie man das dann im Oman immer so schön nennt, der gute Sultan, dann haben die USA oder der Präsident der USA durchaus außenpolitisch mehr Dinge, die sie tun können als vorher. Und das könnte dann durchaus positive wie auch negative Konsequenzen haben. Also wenn man es losgelöst von der Person Trump sieht, ist ja schon wieder ein anderes Bild.
Aber man muss natürlich auch die staatlichen Kapazitäten, die Trump abgebaut hat, sich genau anschauen. Und hier kommen wir zur anderen Schlüsselfrage. Was ich faszinierend finde, und das kommt zurück auf deinen Punkt, was ich faszinierend finde, ist diese Divergenz, dieser Unterschied, dieser wirklich fundamentale Unterschied zwischen, wie Europäer über amerikanische Machtmittel sprechen und wie Amerikaner jetzt zurzeit über amerikanische Machtmittel sprechen. Wenn man Europäer zuhört, oder viele Amerikaner, die nicht gerade mit militärstrategischen Fragen zu tun haben, wenn man zuhört, ist es immer noch diese Vision, dass wir es mit der USA der 1990er und 2000er zu tun. Immense Militärmacht, immense Mittel, Druck auszuüben, eine riesige industrielle Struktur. Wenn man aber US-Experten sich anhört, Amerikaner, die Tage ein, Tage aus mit dem Department of Defense zu tun haben, anhört, hört man eine tiefe Nervosität. Man sagt auf Englisch Anxiety, über die langfristige, wie lange die Militärmacht der USA auch zu halten ist. Das will ich erstmal sagen. Es gibt fundamentale Sorgen über die Kapazität, Kriegsschiffe zu bauen. Die ganze Schifffahrtsindustrie, die ganze Schiffsproduktionsindustrie in den USA ist marode. Es gibt große Rekrutierungssorgen innerhalb des Militärs. Die Amerikaner sind nicht dazu fähig, nicht mal in der Nähe so viele zu bauen. Es steht nur einfach Artilleriehaubitzen und Shells, also Munition zu bauen. Die kommen nicht in Weiten in der Nähe von den Südkoreanern oder Europäern. Die gesamte Manufacturing Industrial Base, die gesamte industriellen und gesellschaftlichen und strukturellen Grundlagen der US-Macht, wie wir sie gekannt haben, gehen langsam marode. Man hat diesen massiven Abbau der staatlichen Kapazitäten innerhalb des State Departments, lauter Institutionen. Natürlich ist das alles reparierbar. Natürlich könnte ein Präsident Newsom das über 4-5 Jahren wieder viel dazu tun, das wieder aufzubauen. Natürlich könnte über Zeit ein US-Präsident wieder diese Rolle, zentrale, handlungsfähigere Rolle der US-Regierung von 1945 bis 2015 aufzubauen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt eine gesamte bürokratische Struktur. Ich kenne viele Leute da im State Department und anderen Institutionen, die einfach entlassen wurden. Die sind alle raus. Mit wem sollen die das machen? Wenn wir zurückkommen zu einer der Gründe, warum eine Figur wie Tom Barrack so viel Handlungsfreiheit hat. Und das ist auch das kann natürlich auch positiv sein. Aber die ganzen Institutionen, die es einst diese Informationsmöglichkeiten und Fähigkeiten geschaffen haben, die zu oft strategisches Handeln führen könnten, das ist alles abgebaut worden. Es gibt ein tiefes Misstrauen. Die FBI ist kurz vorm Zusammenbruch, weil so viele Leute gegangen sind in den letzten Jahren. Ja, wegen Cash Patel. CIA hat diese Rekrutierungs- und interne Probleme. Es gibt ein riesen Misstrauen innerhalb der US-Sicherheitsdienste. Und ja, ich verkleinere nicht die Machtmöglichkeiten eines zukünftigen Präsidenten. Ich denke, deswegen sind die Midterms so wichtig. Ich denke, diese ganzen Schaden wieder zu beheben und aufzuhalten und dieser Wiederaufbau fängt nicht 2028 an, aber wenn die Demokraten gewinnen und erstmal irgendwelche Versuche, Trumps sie als illegitim oder und so weiter und so fort, wenn sie das irgendwie aus dem Weg gehen, was sie tun können, aber sie müssen das die werden dann handeln müssen, um sicher zu gehen, dass er nicht wieder so einen Scheiß abzieht wie im Januar 2021. Ja, ich denke, das kann schon letztes Jahr losgehen, diese Reparaturarbeiten. Aber es geht nicht über Nacht. Daher kommt meine ganze Frage der Handlungsunfähigkeit. Es ist nicht nur dieser Chaos im Weißen Haus, es ist strukturell. Das in großen Teilen der US-Sicherheitsbürokratie die fast zum Stillstand gekommen sind in den letzten paar Monate. Ich denke durchaus, sein Präsident Newsom könnte wieder reinkommen und über 2-3 Jahren in sein First Term, er würde dann Leute unter sich haben. Ich glaube, hoffe, dass es eher Pritzker ist, der ist viel kompetenter, das könnte er hinkriegen. Und ja, die USA, dann wird es irgendwann, sagen wir 2031 oder dann werden in der ganzen FAZ-Spiegel sagen, the Americans are back. Aber das wird nicht über Nacht gehen, ne? Weil das geht viel, viel tiefer als irgendwelche Individuen. Und was für eine Handlungsfreiheit. Wenn die US-Amerikaner einfach mehr Chaos geschaffen haben und mehr Misstrauen, dann muss erstmal natürlich auch ein US-Präsident wie Pritzker oder Newsom oder Hochul oder wer auch immer, dann müssen sie rumgehen, mit den Allianzen wieder aufzubauen. Das dauert 18 Monate, 2-3 Jahre. Was ich nicht sagen hier, ich werde nicht sagen, dass die USA im Weg sind zum Bürgerkrieg. Ich denke durchaus an eine politische Atmosphäre, wo tagtägliche Gewalt für politischen Zwecken normalisiert wird. Das ist durchaus möglich.
Alltägliche Gewalt hast du ja schon durch die ganzen School-Shootings und so weiter. Jetzt kommt halt noch die Politik obendrauf, ne?
Ja, genau. Und nicht nur Charlie Kirk, aber das auf Ehre. Ich glaube, ich sehe keinen Bürgerkriegsversuch.
Ich glaube, wir reden dann schon, vielleicht um das kurz klar zu machen, wir reden halt dann schon darüber, dass es eine staatliche Gewalt gibt, die ausgeübt wird, um politische Ziele zu erreichen. Und das wäre natürlich schon eine ganz andere Stufe.
Genau, deswegen gibt es auch im englischen Vokabular dafür ein sehr gutes Gewiss. Es gibt Civil Wars, Bürgerkrieg, ne? Das ist diese Fälle. Aber es gibt diesen Begriff Civil Conflict. Das heißt, es ist bürgerkriegsähnlich, aber es gerät nicht so weit außer Kontrolle, dass nicht für die meisten Leute den Alltag nicht weitergehen kann und dass der Staat weiterarbeiten kann, sowas. Nur, dass es einfach zur Routine wird, dass der Staat und andere Akteure auf routinemäßige Weise bewaffnete Gewalt nutzen, um ihren politischen Interessen durchzusetzen. Und man sah, wie nah das System drankommt jetzt in Minnesota. Hoffentlich, ich sage mal, ein positives Zeichen ist, wie die US-Zivilgesellschaft, auch wie viele konservative Amerikaner sich das genau, auch viele Leute, die Trump gewählt haben, sich das in den letzten Wochen sich genau angeschaut haben, gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Das ist ein super positives Zeichen, auch super positives Zeichen für den Januar 2027, weil das es weniger wahrscheinlich macht, dass Trump irgendeinen Scheiß gegen einen Kongress zieht, das gegen ihn ist oder so. Aber in der Hinsicht, ich sage nicht, dass die USA im absoluten Niedergang ist. Die können durchaus unter einem Präsident Pritzker vieles davon wieder aufbauen. Das wird viel Zeit und Geld kosten. Aber ich glaube nicht, dass Trump, wenn Trump dann 2028 geht, ich glaube nicht, dass ein neuer Präsident da reinkommen wird und plötzlich mehr Handlungsspielräume hat. Er wird erstmal die ersten paar Jahre in seiner Präsidentschaft damit verbringen, diese Institutionen wieder aufzubauen, neu zu finanzieren und neu aufzustellen, wie Trump auseinandergenommen hat. Und kommen wir ein letzter Punkt. Dieser Entführung von Maduro war auf einer Weise ein massiver Handstreich. Ne, das war wow, ne? Da kommen sie rein und kidnappen den Präsidenten eines Staates. Nur, und das Interessante ist, die am skeptischsten darüber waren, in Tagen danach waren eigentlich US-amerikanische Leute in den Podcasts, auch halt privat oder in der öffentlichen Debatte auf sozialen Medien, die am skeptischsten über diesen ganzen Hype waren amerikanische ehemalige Mitglieder von der Spezialkräfte. Weil die alle sagten, schauen wir mal, wenn wir das mal versuchen gegenüber irgendeine halbkompetente Regierung, die venezolanische Streitkräfte sind marode, korrupt, die waren und auch unterwandert von US-Spione, dafür müssten die US-Amerikaner immer noch 200 Flugzeuge zusammenbrechen, lauter Schiffe in der Region bringen und die konnten das machen ohne großen Risiko, dass irgendjemand versucht, das irgendwie zu unterbinden. Da haben viele Leute wie Eric Robinson und andere gesagt, die diesen Experience haben Erfahrungen haben, gesagt, der glaubt irgendjemand ernsthaft im Pentagon oder Weißen Haus, dass wir dieselben Nummer abziehen können gegenüber einem halbkompetenten Gegner, gegenüber einem Kartell, Drogenkartell, nicht mal einen anderen Staat. Und das muss man natürlich auch in dieser Perspektive sehen, was manchmal als massiver Akt der Dominanz aussieht. Wenn man es genauer anschaut, ist das nicht alles glänzt, was Gold ist.
Also ich glaube, es war logistisch in jedem Fall eine Leistung, eine gewisse. Ne? Aber klar, also der Gegner war begrenzt. Und der fühlte sich sehr sicher. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Nach allem, was wir da im Vorfeld gesehen haben, ist ziemlich klar, dass Maduro und auch die Kubaner, die ihn beschützt haben, nicht damit rechneten. Was jetzt im Übrigen auch nicht unbedingt für die Kubaner spricht. Ne? Die haben ja auch schon mal eine bessere Arbeit abgeliefert in der Hinsicht.
Er ist ja verraten worden auf mehreren Ebenen, darf man auch nicht vergessen.
Ne? Richtig, aber die Kubaner hatten das scheinbar nicht auf dem Schirm. Und das ist halt durchaus interessant, weil die galten ja eigentlich immer so als die Russen Lateinamerikas.
Deswegen macht mir auch dieser kubanische Aspekt gerade sehr nervös, weil wenn die USA dann irgendwie Rubio oder anderen Figuren so eine Hybris verfallen, dann können sie langsam sich selbst einreden, dass sie, ja, wenn das gegen Venezuela so leicht fahren, ja, Kuba vielleicht auch. Und das sieht man, das wird schon drüber viel gemunkelt. Und die Amerikaner haben nicht ihre Assets da aus dem Karibik ausgezogen. Die sind alle immer noch da. Aber ich will nicht sagen, dass die USA im endlosen Niedergang sind. Ich glaube, du hast recht, dass eventuell ein Newsom wieder, das kann wie alles wieder aufgebaut werden. Und die USA werden nicht verschwinden und die werden ein riesen Machtfaktor sein. Aber ich sehe nicht, ich glaube, da wird viel Reparaturarbeit kommen.
Ja, also ich glaube, das Interessantere als die Reparaturarbeiten, oder vielleicht fällt es ja auch darunter, ist ja dann durchaus die Frage, man hat ja dann einen Haufen Leute im System sitzen, die man da im Grunde nicht haben will. Ne? Also wäre das ja, in China, würde man sagen, man macht eine Purge und dann wird ein neuer reingesetzt. Das ist ja in den USA nicht ganz so leicht an vielen Orten. Das sieht man auch ein bisschen an Trump. Ne? Die meisten sind dann einfach freiwillig gegangen.
Ja, und ich meine, das sieht man im Pentagon. Die haben eine ganze Reihe und das weibliche oder Minderheiten, ethnische oder schwarze oder hispanische Generäle sind am ehesten gegangen. Und auch viel weibliche Experten, weibliches Personal, aber auch viele andere Generäle sind einfach früh in der Rente gegangen. Die hatten keinen Bock drauf. Was wirklich faszinierend war, ist einer, der gegangen ist in den letzten paar Jahren, gerade wegen Trump und anderen Sachen, ist Tony Thomas, glaube ich, heißt er. Das ist einer der größten USA-Spezialkräfte-Generäle. Riesenheld, Riesenrekord. Und hat Pete Hegseth nach dieser Ermordung des Krankenpflegers in Minnesota, hat dieser ehemalige Spezialkräftegeneral anti-Trump-mäßig Pete Hegseth, den Verteidigungssekretär, getrollt. Weil dieser Mann, dieser sehr, sehr hohe Mann innerhalb des Systems, der gegangen ist, ganz klar anti-Trump ist. Ne? Das sind jemand hat mir gesagt, es gibt Jahrtausende an Expertise, das gegangen ist aus dem Pentagon. Und das muss dann wieder aufgebaut werden. Da muss man lauter Leute feuern, die da geblieben sind aus politischen Gründen.
Okay, also wir haben aus deiner Sicht dann eher so eine potenzielle Lahmlegung, vielleicht nicht so ganz, aber auf alle Fälle sind es verlorene Jahre, ne?
Ja, ich glaube, vielleicht war ich ein bisschen zu negativ vom Jahr. Nee, da gebe ich dir recht. Es gibt gewisse Bereiche, wo sie noch Handlungsfähigkeit zeigen. Wenn es eine Schlüsselperson gibt, die genau weiß, was er will, meistens ist es leider ein Er. Rubio, Barack sind zwei sehr gute Beispiele. Aber es ist eher so eine Art, das sind verlorene Jahre, schlicht und einfach. Es gibt viel Bewegung in unterschiedlichen Richtungen, aber es wird viel Porzellan zerschlagen, es kommen viele negative Entwicklungen heraus und es gibt einfach viel verschwendete und vergeudete Energie auf Projekte, die ins Nichts Sand verlaufen. Wie gesagt, ich bin wahrscheinlich ein bisschen optimistischer, als ich vielleicht vor 2-3 Wochen wäre, weil einfach wir in Minnesota gesehen haben, dass auch Widerstand gegenüber Trump möglich ist, dass ein Großteil der Sicherheits- und Medieneliten und politischen Eliten, auch konservativere Leute, jetzt auch die Schnauze voll haben mit diesem Chaos. Ich bin plötzlich ein bisschen optimistischer, sagen wir so, als ich vielleicht vom Monat gewesen wäre.
Lass uns noch mal ganz kurz über Europa reden. Also diese Gesamtsituation, vor der wir da stehen, die ist ja eigentlich dafür ausgelegt, dass man mit ein bisschen strategischem Weitblick sagen könnte, ja gut, dann blockieren wir jetzt so viel wie geht und dafür müssen wir halt mal eine harte Linie zeigen. Aber irgendwie bei Grönland blitzt das jetzt mal auf, aber viel haben wir davon noch nicht gesehen. Ne?
Naja, meine Grönland war so klassisch EU und UK, weil die Europäer nicht wirklich diesen Konflikt nicht gesucht haben. Trump hat da am Ende brachial da reingelatscht, dass die Europäer keine Wahl hatten. Ich glaube, mit Grönland, wie gesagt, ich glaube, das ist ein großes, habe ich total Unrecht, aber ich glaube, das ist langfristig ein großes Nicht. Ich glaube, das ist nicht, wo der Action ist. Action für mich und Sorgen sind im ehesten Karibik. Wie gesagt, wir haben 2,9 Millionen EU-Bürger und UK-Bürger, die in der Karibik wohnen. Das wird oft vergessen. Es gibt auch eine europäische Karibik. Aber so langfristig, ich meine, die Europäer machen nicht alles falsch. Es gibt zwei Sachen, die wir richtig machen. Es werden trotz allem und trotz lauter Fehler und Ineffizienzen und Friktionen im System, es wird die Verteidigungsfähigkeit Europas wieder aufgebaut. Wir nehmen mehr Verantwortung über die Ukraine und so weiter und so fort. Ich meine, die Europäer machen da schon was richtig. Es ist auch gut für die USA, wenn wir mehr militärische und strategische Eigenverantwortung übernehmen werden. Das machen wir. Und das andere, glaube ich, was wir jetzt auch richtig machen, ist, dass man diese Deals mit Brasilien trotz Problemen innerhalb des Europäischen Parlaments und auch jetzt mit diesen Sicherheits- und Handelsabkommen, das nicht ein Riesending ist, aber schon eine Verbesserung mit Indien. Es wird mehr in der UK und EU darüber nachgedacht, wie wir andere Partnerschaften mit anderen Großmächten aufbauen können. Dieses Hedging ist schon drin und ein Idealfall wäre es, wenn wir ein bisschen stärker und eigenständiger sind, aber die USA zurückkommt, als Partner, auf den man nicht immer verlassen kann, aber dann, wo man gewissermaßen Teilen dieser Partnerschaft wieder aufbauen kann, aber wo wir mehr selber tun können. Das ist kein schlimmer Ausgang, wenn es so 2028 nach 2028
ist. Ja, wir haben ja nicht nur Inseln aus europäischer Sicht. Französisch-Guyana ist ja sogar ein Überseedepartment.
Also ja, genau.
Das ist auch noch recht interessant. Und meine Frage war ja sofort von Anfang an, also wenn der Trump jetzt Grönland hat, dann denkt er doch, dann stört ihm auf der Landkarte doch als nächstes sofort die europäischen Inseln. Deswegen war auch klar, dass die Franzosen wie auch UK da sehr vehement dagegen sein werden.
Was ich sehr, sehr interessant fand, ist, ich meine, es gibt diese blinde Flecken in der deutschen Politik. Es gab lange einen blinde Fleck in der deutschen Außenpolitik, wenn es um die Ukraine ging, um die Interessen der Polen. Und jetzt natürlich gibt es diese Schuld und Büße von der deutschen Seite. Sorry, ja, jetzt verstehen wir und es. Aber jetzt, was für andere blinde Flecke gibt es? Eine riesen blinde Flecke in der deutschen Außenpolitik ist. Ich glaube, es gibt durchaus Menschen da im Bundestag oder im Auswärtigen Amt, die immer wieder vergessen. Es gibt manche Territorien in der Karibik, die zwar unter europäischer Übersicht sind, so, aber nicht als halbautonome Regierungsformen, nicht EU-Territorien sind. Aber wo die Briten und Franzosen, Niederlande, das ist Curaçao, ist ein gutes Beispiel, ist zwar nicht voll niederländisches Territorium, die sind autonom, aber die Niederländer haben da durchaus gewisse Vorteile und die niederländische Armee und Chaussee sind dafür verantwortlich, für die Sicherheit da verantwortlich. Das heißt, wenn etwas in Venezuela schief geht, was übrigens genau gegenüber von Curaçao ist, und dann plötzlich Curaçao dann im Visier kommt, sind es europäische Soldaten, die Curaçao verteidigen müssen. Und dann hat man dieses französische Departement und dann hat man Aruba und auch Guadeloupe, Aruba von der niederländischen Seite, St. Martin, oder von der französischen Seite Guadeloupe und Martinique, das ist EU-Territorium. Das kommt unter Artikel 42.7. Ich glaube, es sind die wenigsten Leute in Berlin wirklich gecheckt. Das ist jetzt, erstmal mussten sie Grönland checken und als nächstes müssen sie checken, dass sie durchaus irgendwann mal auch die Deutschen mal nachgefragt werden, hey, könnt ihr mal mithelfen, unser europäisches Territorium in der Karibik zu sichern, wenn es einen Kartellkrieg oder Destabilisierung oder Massenflüchtlinge aus Kuba gibt oder was auch immer. Ich betone das nur sehr, weil es ist natürlich, selbst die Spanier und Portugiesen wissen Bescheid, in den Niederlanden ist es nicht kontrovers, alle wissen, was da los ist, die Briten, Franzosen wissen das, aber Deutschland, das war für mich fast ein Schock, dass das keiner wirklich mal erwähnt hat. Das ist wichtig. Das ist für uns relevant.
Ja gut, aber das würde ja da reinpassen, dass man sagt, in Deutschland erkennt man gerade so ein bisschen, dass die Welt außerhalb Deutschlands auch irgendwie stattfindet und man sich damit beschäftigen müsste, was man vielleicht viel zu wenig tut. Aber du würdest jetzt sagen, wir sind da auf einem okayen Weg, weil mein Gefühl ist ja immer noch, das ist alles viel zu langsam, viel zu zaghaft. Klar, es ist verstetigt, aber also die Notwendigkeit scheint mir doch höher als das, was wir da aktuell tun.
Ich denke, es ist eher ein Problem der Zeitschienen. Es gibt gewisse Bereiche, wo wir viel schneller handeln müssten und Strukturen dafür. Da gebe ich dir recht. Aber ich denke, es ist ein fundamentales Problem, das schwer zu lösen ist. Und es ist ein Problem, dass viel, was dann ab 2022 schon in den Wege geleitet wird. Und vieles, was sich jetzt aufbaut, es gibt auch so einen Schwung, das sich da aufbaut, ein gewisses Momentum. Und vieles, das sich wirklich für den 2030er auszahlen wird, das glaube ich, da bin ich mir relativ, habe ich schon das Gefühl, dass es da in dieser Richtung geht. Das Problem ist, es ist sehr spät angefangen worden. Wir leben mit der Hypothek von Fehlentscheidungen der 2010er Jahre. Und es ist ein Zeitproblem. Wenn man so einen Rückstand aufgebaut hat, in den 2010er, trotz was passiert ist gegenüber der russischen Invasion von Ukraine 2014, ist es oft so, dass auch wenn wir schnell handeln, es gibt gewisse Bereiche, wo wir durchaus schneller handeln, sind immer noch die positiven Entwicklungen, sind immer noch Entwicklungen, auf die es Jahre dauern wird, bis sie wirklich konkretisieren. Und das ist für mich eher ein grundsätzliches Problem. Wir leben in einer Zeit von schnellen Nachrichtenzyklen in sozialen Medien. Jeder will, dass etwas morgen oder übermorgen oder nächste Woche, nächsten Monat hochkommt. Aber wenn es um fundamentalen Fragen der Verteidigung und Wiederbewaffnung, Umbau der europäischen industriellen Struktur und eine Industriestrategie und um neue Handels- und Sicherheitsabkommen mit anderen Mächten, die zu unterzeichnen wie Brasilien oder Indien, das braucht Zeit. Das sind alles Rückstände aus den 2010er. Ich bin kein Merz-Fan. Ich bin kein Starmer-Fan. Ich bin kein Macron-Fan. Es gibt vieles, was die falsch machen. Ich meine, wenn man wirklich für Schuldige suchen muss, für den Problem, die wir haben und warum es so lange dauert, dann müssen diese Schuldigen meiner Meinung nach eher Merkel und Cameron, Sarkozy und Hollande oder Renzi und auch die PiS-Regierungen der frühen 2010er. es sind diese Rückstände, es ist dieser Schlamassel, der jetzt wieder repariert ist und abgetragen werden muss. Und das dauert, braucht Zeit. Und das ist das Problem. Ich meine, wenn alle da sitzen und sagen, Europa muss schneller handeln, ich schaue mir das an und sage, eigentlich für im europäischen Kontext ist das, handeln die schon. Aber das wird Jahre dauern.
Ja gut, dass es lange dauern wird, ist ja in jedem Fall klar. Und auch das mit dem europäischen Kontext, weil das kann ja nicht der Maßstab sein, ne? Sondern der Maßstab ist ja, wie entwickelt sich die Welt. Und weißt du, was ich ja immer so interessant finde, ist, die Leute reden alle über Russland und der Russe fällt ein und dagegen müssen wir uns schützen. So, jetzt haben wir schon mal als zweites begriffen, okay, wir müssen uns vielleicht auch gegen die USA schützen oder zumindest glaubhaft machen können, dass wir ohne die USA etwas tun können, weil entweder sind sie weg oder wollen irgendwas von uns haben, was wir ihnen nicht geben wollen. So, das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, dass man, auch wenn man mit China redet, eine gewisse Glaubwürdigkeit in der eigenen Stärke präsentieren muss, damit der Chinese einen ernst nimmt. Darüber spricht man aktuell noch nicht, obwohl wir ja mit unseren Schiffen im südchinesischen Meer zeigen, dass wir für Freedom of Movement und sonst noch was stehen. Und um dann noch den Punkt zu vollenden, als Trump Venezuela angegriffen hat, haben die Leute alle von Taiwan geredet. Aber absolut niemand hat über das südchinesische Meer geredet, wo die eigentliche Action stattfand. Weil China hat da gerade in der Zeit ziemlich Rabatz gemacht. War vorher auch schon.
Aber das ist für mich eigentlich eine Grundproblematik. Und da gebe ich dir zumindest recht, was mir Sorgen macht zum Beispiel bei dieser strategischen Neuausrichtung Europas. Nicht nur das sind andere Fragen in der Sahelregion, in Westafrika, wo unterschiedliche Rebellengruppen, die dschihadistisch, es gibt eine klassische Al-Qaida-Gruppe und eine klassische IS-Stadtgruppe, die bekämpfen sich auch gegenseitig. Aber man sieht einen massiven Zusammenbruch. Ich meine, die Westafrikaner, das ist auch ein Problem für die westafrikanischen Staaten, wie die Elfenbeinküste oder Ghana, die sich durchaus relativ gut wird und auch von der staatlichen Kohäsion entwickeln, aber die kamen jetzt nicht plötzlich in die Bürde, weil nördlich von denen gibt es diese massive Destabilisierung. Das, was du zum südchinesischen Meer gesagt hast, stimmt ja natürlich auch. Und wie geht man mit einem China, das durchaus schon wachsende interne Schwächen hat, aber durchaus versucht, diese interne Schwächen durch diese massive Export, diese industrielle Exporte auszugleichen oder auch durch diese Expansionsdrang, auch strategischer Sicht. Ich meine, wie geht man mit einem destabilisierenden China rum oder ein destabilisierender USA? Und das stimmt alles. Und da komme ich zurück zu diesem Problem der 2010er Jahre ist, weil wir nicht unsere Hausaufgaben gegenüber Russland gemacht haben, sind wir jetzt in einer Lage, wo wir alle die gesamte Energie, die wir haben, gegenüber Russland richten. Das sehe ich relativ positiv. Ja, positiv ist das falsche Wort, aber ich glaube, da ist die Erkenntnis, da ist dieser militärische Aufbau, da ist ein Plan, ist richtig konsequent. Aber wo ich dir zu Recht gebe, ist das Problem ein Problem steht daraus, wenn wir dann als Europäer immer den letzten Krieg für den letzten Krieg vorbereiten und nicht für den nächsten. Deswegen betone ich so stark zum Beispiel die Karibik, weil Grönland war nur der Anfang. Es gibt durchaus, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen optimistischer über diese Entwicklung in Minnesota im letzten Monat. Das zeigt, dass Teilen der US-Gesellschaft keinen Bock mehr, auch konservative Teile der US-Gesellschaft wirklich jetzt von Trumps Kurs Abstand nehmen wollen, durchaus dazu widerstandsfähig sind. Und das ist vielleicht ein Zeichen, dass sich durchaus alles positiv nach 2027 landet. Wenn es aber es nicht tut und diese US-Regierung mehr und mehr diese Dominanzversuch gerade in der westlichen Hemisphäre ausübt und mehr Kriege und in Sicherheit gegenüber kann, ich meine, die Kanadier haben Angst. Da gibt es eine massive Nervosität in der kanadischen Gesellschaft, um mehr von Mexiko nicht zu sprechen. Und wir müssen als Europäer erkennen, dass wir können nicht hier auf dieser Seite der Atlantik sitzen und sagen, geht uns nichts an, weil erstmal gibt es 3 Millionen europäische Bürger da. Ne? Und zweitens, Unsicherheit in der Karibik, Drogenhandel, Kartells, Destabilisierung. Die Spanier wird es als Ersten treffen, weil es natürlich die Flüchtlinge, man sieht schon eine große Menge an Anwanderer und Flüchtlinge, die aus Lateinamerika gehen, sowieso nach Spanien und Portugal. Und uns wird es auch eventuell alle erwischen. Also wir können uns nicht von diesen Entwicklungen isolieren. Da hast du genau recht mit dem südchinesischen Meer und Indischen Ozean. Wir sind jetzt sehr, sehr fokussiert auf diese Bedrohung von Russland her. Wir denken nicht zum nächsten Schritt über, was sind die anderen Probleme, mit denen wir fertig werden müssen, wenn die USA hin und wieder nicht handlungsfähig ist. Und wenn ich als Letztes sagen darf, es ist normal für eine Gesellschaft für eine Phase geopolitisch nicht handlungsfähig zu sein. Wir haben so eine Erwartungshaltung gegenüber die USA, dass sie immer so stabil und handlungsfähig und so kohärent und so stark sein werden zwischen 1945 und 2015. Aber jede Gesellschaft hat eine Phase der Schwäche. Es ist normal. Und jede Gesellschaft, und hoffentlich wird die USA sich aus dieser instabilen Phase erholen, hoffentlich im nächsten Jahr, dann kann sich wiederholen und wieder aufzubauen. Aber diese Erwartungshaltung gegenüber der Europäer, gegenüber der US-Amerikaner, dass die US-Amerikaner immer da sein werden, immer stabil sein werden, immer kraftvoll sein werden, das ist völlig unrealistisch. Und daher kommt zu diese, dass du zu Recht gesagt hast mit dieser China- und südchinesischen Meerfrage, da müssen wir auch hin und wieder drüber nachdenken, was können wir machen, wenn die USA einfach ausfallen für eine Phase. Was sie immer wieder tun werden. Und da, ja, da habe ich auch keine Antwort. Und da gebe ich dir recht. Ich denke, in der Hinsicht, das russische Problem werden wir eindämmen können, glaube ich eventuell schon. Aber wir haben sind so fokussiert darauf, dass wir zum Beispiel auf diese Fragen der Karibik, des Sahels, des südchinesischen Meer als andere mögliche Horten der Instabilität wirklich außer Augen verlieren. Und da für die nächste Krise nicht vorbereitet sein werden.
Eins ist sicher, wir werden sie dann hier besprechen. Alexander Clarkson, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, dort alles Weitere.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.